Die heutige Folge wird präsentiert von Saxo Bank Schweiz. Saxo ist die Handelsplattform, die von über 1 Million Trader und Investoren weltweit genutzt wird, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Saxo hat äußerst günstige Preise, attraktive Zinsen und du profitierst von tiefen Depot- und kostenlosen Kontogebühren. Eröffne dein Konto und profitiere vom exklusiven Finanzfabio Community Deal. Du bekommst Trading Credits im Wert von 200 Franken und jedes Jahr einen gratis Steuerauszug. Profitiere noch heute und investiere mit Saxo. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dir und deinen Fragen. Wir haben wieder mal eine Runde Finanzfragen. Danke vielmals fürs Einreichen von dieser Fragen. Übrigens, mega cool, ich habe am Sonntag einen Aufruf gemacht und habe gesagt, hey, schickt mir ein paar Fragen, ich nehme morgen wieder auf. Es sind etwa 20 Fragen reingekommen. Sensationell, so wünsche ich mir das. So dürfte das also wirklich jedes Mal sein. Und es ist nicht so, dass wir heute alle 20 Fragen durch würden gehen, das würde ein bisschen zu lang gehen, aber ich kann euch sagen, ihr dürft mir auch in Zukunft wieder Fragen einreichen und zwar auf 076 824 72 42. Danke vielmals an dieser Stelle allen, die eine Frage eingereicht haben und ihr wisst, ihr bekommt auch eine Antwort, auch wenn es die Frage nicht im Podcast rein schafft. Jetzt, ja, über was reden wir heute alles? Zuerst muss ich noch eine kurze Werbeeinblendung machen und zwar für den Finanzfabio Online-Kurs. Der startet am 26. Februar wieder. Anmelden kannst du dich auf der Webseite. Den Link siehst du unten in den Shownotes, dass du dich bequem dort kannst anmelden. Und natürlich für die, die mir auf Instagram folgen, auch Link in der Bio. Dort habt ihr alle wichtigen Links, die ihr könnt brauchen von mir. Genau, fangen wir an mit der ersten Frage. Ich habe da ein bisschen ein Durcheinander, dass so viele Fragen geworden sind. Aber wir probieren das jetzt mal Schritt für Schritt.
Hallo Fabio, danke für deinen Podcast. Anbei zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn du nur einen ETF auswählen darfst, den du für immer besparen musst, welchen würdest du wählen? Die zweite Frage, meine Hypothek läuft in 2 Jahren aus zu 1,2%. Jetzt möchte ich natürlich in Zukunft möglichst einen guten Zins bekommen für die nächsten 10 Jahre. Und darum ist mein Ziel, eine gleich hohe ETF-Depotgrösse zu haben, wie meine Hypothek ist, die ich verlängern muss. Und dann stellt sich die Frage, um einen möglichst guten Zins zu verhandeln, muss ich vor der Verhandlung mein Depot in Cash umwandeln, dass es auf dem Bankkonto ist, oder kann ich das im ETF lassen. Was ist aus deiner Sicht wichtiger oder besser für eine gute Verhandlungsgrundlage zu schaffen? Danke und schönen Tag.
Okay, spannende Frage. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wenn ich nur einen einzigen ETF könnte haben in meinem Leben, welchen würde ich nehmen? Hui, das ist eine schwierige Frage. Ich schwanke hier zwischen zwei, und zwar zwischen dem Vanguard FTSE All World und dem ganz normalen MSCI World. Aktuell würde ich behaupten, würde ich den MSCI World nehmen, und zwar einen thesaurierenden. Einfach, man hat es wieder gesehen, wenn es mal klopft an der Börse und auch die grossen Tech-Firmen ein bisschen anfangen zu bibbern und anfangen zu zittern und Kursverlust machen, dann geht es wirklich recht das Loch ab. Das haben wir 2022 extrem gut gesehen. Was wir aber auch gesehen haben im 2023, wenn jemand die Börse ankurbelt, dann sind es wieder die Tech-Firmen. Oder? Und ich finde, der MSCI World hat eine gute Breite von einer Diversifikation, die wichtig ist. Er ist mega günstig. Du hast die grossen Tech-Firmen drin. Er langt eigentlich Führung. Oder? Ich muss keine Emerging Markets reinmischen in meinen Augen, aber das ist alles so ein bisschen Philosophiefrage in meinen Augen. Und warum, das erstaunt vielleicht viele, warum, ich habe ja eigentlich den Vanguard FTSE All World, wo Dividenden ausschütten. Mittlerweile ist es bei mir so, ich merke das nicht mehr gross im monatlichen Cashflow innen oder im quartalsweisen Cashflow, ob ich jetzt dort noch 1, 2, 300 Franken Dividenden, also Dollar-Dividenden bekomme oder nicht. Wegen dem kann ich eigentlich auch gut darauf verzichten und mir weniger Aufwand machen und das Ganze tut sich dann selber reinvestieren. Von dem her würde ich eigentlich auf das ausweichen. Genau. Also jetzt, wo ich mein Depot wird zügeln von der Swissquote zu der Saxo Bank, kommt es darauf an, was die einzelnen Positionen für Grösse haben, ob ich einen Transfer mache oder ob ich es verkaufe und dann einfach neu kaufe bei der Saxo Bank. Wir haben ja dort die 200 Franken Commission Trading Credits, die wir können brauchen können. Und es ist noch nicht final entschieden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dort einfach alles in einen MSCI World reinhauen. Dann habe ich einen ETF in meinem Portfolio und mehr bräuchte ich eigentlich gar nicht. Dann die zweite Frage. Deine Hypothek läuft ab. Du hast jetzt einen Zins von 1,2%. Deine Hypothek läuft ab. Und du möchtest bis in 2 Jahren, dass dein Depot so gross ist wie deine Hypothekarschuld. Das ist mega krass übrigens. Also herzliche Gratulation an dieser Stelle. Und du fragst dich jetzt, was musst du machen, um diesen Zins aushandeln, damit du einen besseren Zins bekommst. Für die, die zulassen, er will ein bisschen daraus raus, dass umso besser, dass man finanziell gestellt ist vor der Bank, umso bessere Hypothekarsätze bekommt man. Es ist mega lustig. Eigentlich sollte man ja meinen, die, die nicht so viel Geld haben, bekommen tiefere Zinsen über, damit sie sich das Ganze überhaupt können leisten und gut finanzieren und so weiter. Aber dem ist eben nicht so in der heutigen Welt. Und zwar läuft es wirklich auf das raus, umso mehr Geld das du hast, umso vermögender das du bist, umso kleineres Risiko bist du bei der Bank. Und weil du ein kleineres Risiko bist bei der Bank, tut man das ganz anders kodieren. Und zwar, dass man sagt, hey, wir machen dich ein bisschen günstiger. Und zu deiner Frage, sollst jetzt du die 500'000 Franken, wenn du gehst, verhandeln, sollst du die dir auszahlen, also respektive alle ETF verkaufen? Oder sagst du, ich soll die behalten, respektive du fragst nach meiner Meinung dazu? Ich sage, es ist ein der falsche Ansatz. Die Zinsen werden dieses Jahr ziemlich sicher wieder runtergehen. Das heisst, wir werden eh wieder eine bessere Zinssituation haben. Und am Ende des Tages kann es dir ja eigentlich egal sein, ob jetzt du 1,2%, 1,4% oder 1,6% Zinsen zahlst, wenn du ein Depot hast, das im Schnitt 7% machen sollte. Also wieso solltest du die 7% aufgeben, um irgendwie 0,2-0,3% Pünktli an Hypothek können sparen, das macht in meinen Augen absolut keinen Sinn, ist die falsche Frage. Es kann sogar sein, dass die Bank sagt, hey, vielleicht tun wir da dir 50% anrechnen von deinem Depot und würden das sogar noch belehnen. Oder? Also du bist in so einer guten Ausgangslage, wenn du kannst sagen, hey, eigentlich könnte ich meine Hypothek mit einem Klapp zahlen, wenn ich einfach mein Depot verkaufen und das würde gehen. Und sie sagen vielleicht, ja, aber Schwankungen, dieses, jenes, könntest du an Wert verlieren, aber mindestens die Hälfte müsste es dir eigentlich anrechnen an die ganze Geschichte. Oder von dem her, ich würde unbedingt das Depot behalten. Ich meine schon nur, wenn du dort eine Dividende rausholst von 2,5-3%, hast du deine Hypothekarzinsen längstens gezahlt. Oder? Also ja, nicht verkaufen. Die Frage ist, wie die ganze Situation in 2 Jahren aussieht und an was für einen Banker dass du anläufst. Oder die können schlussendlich doch relativ viel mitentscheiden. Da und dort mal das Auge zudrücken. Ich würde das mit dem Banker, wo du deine Hypothek hast, im Voraus anschauen, im Voraus besprechen. Und ganz ehrlich, wenn deine Hypothek in 2 Jahren ausläuft, in 1,5 Jahren würde ich anfangen, Offerten einholen, auch von anderen Banken, weil weiss man einfach, der Bank, wo man schon ist, dort wirst du am Anfang nicht die beste Hypothek bekommen. Es ist immer ein bisschen ein Verhandlungsspiel in dieser ganzen Geschichte. Oder? Du kannst mit der Offerte von deiner Hausbank, blöd gesagt, zu einer anderen Bank gehen, die geben dir eine günstigere Hypothek, nachdem gehst du verrückt und hässig zu deiner Hausbank und sagst, hey, warum kann der andere 0,3, 0,4 günstiger sein? Und plötzlich geht es auch bei deiner Bank. Schon x-mal mit Kunden erlebt, Tipp an alle, könnt euch die Offerten vergleichen, ob du 500'000 Cash hast oder in ETF, spielt dann an dieser Stelle eigentlich gar keine Rolle mehr. Gut, dann gehen wir schauen, was die nächste Frage ist. Frage Nummer 2. Gehe ich gerade schnell schauen. Und zwar ist das die da.
Sali Fabio, sali Zuhörerschaft. Meine Frage wäre, wenn man ein Vermögen von 22'000 Franken hat, wo man bereitwillig ist zum Investieren. In welchen ETF würdest du da investieren, langfristig? Und die zweite Frage wäre, wie man da würde machen. Es gibt ja verschiedene Broker-Apps, die ich kenne, zum Beispiel Skay Capital oder auch Trade Republic, doch leider die sind nicht für den Schweizer Markt. Mhm. Hast du eine Möglichkeit, oder weißt du eine Möglichkeit, wie man trotzdem kann, investieren global und auch für die Schweizer Wirtschaft auch gerne divers mit einer bestimmten App, wo oder Plattform, wo man relativ wenig Kommissionen zahlen müsste. Vielen Dank.
Yes, danke für die Frage. Zuerst ist die gleiche Antwort wie vorhin. Nimm dir den MSCI World, der thesaurierend ist, weil der ist wirklich da, denkt zum Vermögen langfristig aufbauen. Wenn ihr Vermögen aufbauen wollt, ein thesaurierender ETF ist das, was euch am meisten dient. Dann, welche Plattform, welcher Broker? Ich empfehle an dieser Stelle Saxo Bank. Saxo Bank hat ihre Preise massiv angepasst. Ich durfte ein Wörtchen mitreden. Und wenn du den Link nimmst aus der Podcast-Beschreibung, profitierst du sogar vom Finanzfabrik Community Rabatt. Der ist so, dass ihr 200 Franken Commission Credits geschenkt bekommt von der Saxo Bank und ihr bekommt einen gratis E-Steuerauszug über jedes Jahr. Hey. Zu den Preisen von der Saxo Bank, ihr zahlt für Aktienkauf in US-Dollar zahlt ihr 1 Dollar und für Aktienkauf in Schweizer Franken zahlt ihr 3 Schweizer Franken. Depotgebühren sind sehr human, 0,22%, Maximum 120 Franken im Jahr. Zinsen haben bis zu 1,27%. Ihr habt keine Inaktivitätsgebühren, Obligationen sind gratis, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Also es ist wirklich das beste Pricing in der Schweiz, wo wir momentan haben, von einer richtig grossen Bank. Und ihr habt die ganze Auswahl an ETFs und Aktien, die es dort aussen noch mehr gibt. Das ist für mich ein riesen Vorteil, dass ich alles bei einem kann kaufen. Yes, ich hoffe, dass du deine Frage beantworten. Und dann können wir eigentlich schon zu der Frage Nummer 3 gehen.
Hey Fabio, danke vielmals für die Gelegenheit, um dir eine Frage zu stellen. Übrigens sehr ein cooler Podcast, sehr informativ. Danke vielmals. Meine Frage ist, was macht mehr Sinn, wenn man da mit einem Dauerauftrag regelmäßig einen Betrag investieren tut? Oder ob man da mit einem Dauerauftrag das Geld ein bisschen auf die Seite legt und dann, wenn man merkt, dass die Kurse sinken, wie üblich, die auf einmal investieren. Also einfach gesagt, warten bis die Aktie oder bis, bis es günstig wird und dann geht auf einmal investieren. Bin gespannt auf deine Antwort. Danke vielmals.
Yes, also die Frage ist, soll man Aktien jeden Monat kaufen, nicht jeden Monat besparen oder soll man warten, bis der Kurs korrigiert? Das Problem ist, wenn man wartet, bis die Kurse korrigieren, dann wird man vielleicht nie Aktien kaufen. Und selbst wenn sie anfangen korrigieren, habe ich ja schon x-mal erlebt bei Leuten, dass sie dann eben gleich nicht kaufen, weil sie immer das Gefühl haben, es geht noch weiter runter. Hört, investieren ist ein langfristiges Game. Oder wir kaufen heute Aktien, nicht weil wir sie heute brauchen, sondern wir kaufen heute Aktien für in 15, in 20, in 25 Jahren oder vielleicht im besten Fall sogar, wenn wir pensioniert sind. Das ist ein langfristiges Spiel und dann spielt es gar keine Rolle, was du heute zahlst für einen ETF-Anteil. Es spielt absolut keine Rolle, weil er wird mit Sicherheit, mit Garantie über die nächsten 15, 20, 30 Jahre steigen. Oder? Und es kommt gleich eine Podcast-Folge raus mit dem Herrn Professor Doktor, der die schlimmsten Anlagenfehler angeschaut hat. Und der grösste Fehler, den er wirklich nur machen könnte, ist nicht investieren. Oder darauf warten, bis Kurs fallen. Weil es gibt keinen Grund, dass, wenn Kurs fallen, dass ihr plötzlich kauft, wenn ihr vorhin nie gekauft habt. Wegen dem, ich bin ein riesen Fan von automatischen Sparplänen, dass man einfach jeden Monat Geld überweisen und das in einen ETF investieren, egal wo der Kurs ist. Wenn es aufgeht, dann investieren. Wenn es runtergeht, dann investieren. Und ihr werdet immer dann Freude haben, wenn es aufgeht, weil ihr habt ja Kursgewinn, und ihr habt Freude, wenn es runtergeht, weil ihr kauft günstig ein. Das ist so wichtig. Tönt immer regelmäßig jeden Monat einkaufen. Was ich jetzt zeitlich gemacht habe, ist, ich habe für 3'000 Franken im Monat ETF gekauft und ich habe für 1'000 Franken auf die Seite gelegt, dass, wenn es einmal geht, dass ich Kanonenfutter habe, um nachher zu schiessen. Das war aber ganz eine andere Strategie und ganz eine andere Ausgangslage. Der springende Punkt ist, ich habe jeden Monat investiert, damit ich auch nichts verpasse. Und den Rest habe ich jetzt einfach auf der Seite gehabt, dass, falls es mal wirklich klopft, dass ich dann immer noch Geld habe. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Wegen dem einfach monatlich investieren. Dann, nächste Frage. Haben wir hier. Und zwar,
Hoi Fabio. Als erstes mal ein grosses Danke für den ganzen Content, den du produzierst in Sachen finanzieller Bildung. Für mich ein mega wichtiges Thema und obwohl ich mich sonst immer schon dafür interessiert und informiert habe, kann ich trotzdem noch sehr viel profitieren von dir. Jetzt zu meiner Frage. Du hast schon mal erwähnt, dass du relativ früh eine Eigentumswohnung mit einer Hypothek gekauft hast, um Miete sparen zu können. Ich bin jetzt relativ frisch, 24, habe also noch nicht wirklich viel in der zweiten Säule, hat mit dem, was ich liquid habe, plus dem, was ich in der dritten Säule habe, aber die Möglichkeit, eine günstige Eigentumswohnung bis ca. 500'000 zu kaufen. Würdest du es mir empfehlen, das zu machen? Wie teuer dürfte die deines Erachtens sein, damit es Sinn macht? Würde ich mir eine Hypothek zum Saronzins empfehlen? Und was gilt sonst noch so zu beachten? Spezifisch auch bezüglich späterem Verkauf oder Vermietung, falls es mich dann doch woanders anzieht. Merci vielmals und schönen Sonntag oben noch.
Ja, das ist doch mal eine spannende Frage. Hat jemand sehr gut zugelassen. Ich glaube, das ist schon länger her, wenn ich das mal erwähnt habe. Also, ich habe damals eine Wohnung gekauft, weil die gleiche Wohnung, die ich eigentlich wollte, das ist übrigens kein Witz, ich habe die Wohnung angeschaut zum Mieten. Und sie wäre 2400 Stutz gewesen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Geld hätte mich einfach wirklich schwer gereut jeden Monat. Was nicht unbedingt finanziell eine richtige Entscheidung ist, aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, jeden Monat 2400 Stutz zu zahlen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe dieser Maklerin angerufen, die diese Wohnung hat vermieten wollte und dann gesagt, also, mir gefällt die Wohnung, ich würde sie gerne kaufen, ob sie den Besitzer mal fragen, ob er sie verkaufen würde. Und sie war dann ein bisschen perplex gewesen, hat dann angerufen, hat das abgeklärt und hat mir zurück angerufen und gesagt, ja, er würde sie verkaufen. Und dann habe ich gefragt, ja, was kostet die Wohnung? Und an dieser Stelle vielleicht lustig, wir haben noch, oder respektive mein Vater hat damals noch die Originalverkaufsbroschüre von dem ganzen Gebäude. Also der Block war mal ausgeschrieben gewesen, total, und man konnte Wohnung für Wohnung können kaufen. Und wir haben noch genau gewusst, was die Wohnung damals gekostet hat. Die war in dem Zeitpunkt etwa 3-4 Jahre alt gewesen. Und ich habe genau gleich viel gezahlt. Ich habe sogar noch weniger gezahlt, weil ich Parkplätze günstiger bekommen habe, als er gezahlt hat. Also von dem her, das war ein extrem guter Deal gewesen. Und das tut eigentlich deine Abschlussfrage schon mal beantworten. Verdienen mit Wohnungen tust du beim Kaufen nicht zwingend beim Verkaufen. Also das heisst, du musst sie zu einem möglichst günstigen Preis können kaufen, weil alles andere ist dann reine Hoffnung. Jetzt, was ich dir würde empfehlen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Deal ist, meine Ausgangslage natürlich damals ist gewesen, dass es eine relativ günstige Wohnung war und ich hatte dort einen Hypothekarzins von 0,8%. Also das ist sehr, sehr tief. Also heute bekommst du das nicht mehr unter 1% über. Oder? Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich weniger Kosten gehabt habe, Monat für Monat. Plus, du musst wirklich sauber berechnen. Sauber berechnen heisst, wie hoch ist der Hypothekarzins, wie hoch werden deine Steuern sein, weil du musst plötzlich Eigenmietwert zahlen. Das heisst, du wirst mehr Steuern zahlen als vorher, nur weil es dir gehört. Also, kennt ihr, ich habe ja da schon mal ausgerufen im Podcast, dass man auf theoretische Einnahmen sehr reale Steuern muss zahlen. Das geht einfach nicht in meinen Augen. Dann musst du die Nebenkosten berechnen. Also du musst relativ viel im Auge haben, um können sagen, was ist schlussendlich wirklich günstiger. Ich tue dir hier einen Link hineinbauen für euch alle, wo ihr euch meinen Tragbarkeitsrechner könnt oben runterladen. Das ist auch, wenn ihr ein Haus mal kaufen wollt, seht ihr dort, wie viel Geld ihr müsstet verdienen, damit ihr die Hypothek überhaupt von der Bank bekommt. Und unten dran hat es noch das Feld, wo ihr eure effektiven Kosten könnt reintun könnt, statt die 5%, die die Bank rechnet. Und dann siehst du mal, was das Ganze kostet. Was in meinen Augen nicht musst zwingend einrechnen muss, ist die indirekte Amortisation über die Säule 3a, weil die Säule 3a tust du auch sehr wahrscheinlich eh schon einzahlen. Also für mich ist das immer noch Sparen und kein Kostenpunkt. Aber die Bank läutet dir im Dezember an, wenn du das Geld noch nicht überwiesen hast und du musst es überweisen. Also einfach dann ist nicht mehr möchte oder möchte nicht, sondern dann musst, aber für mich ist es immer noch Sparen. Was ich dir aktuell würde empfehlen, wieder, weil wir davon ausgehen, dass die Hypothekarzinsen senken, ist aktuell der Saron. Aber ich sage es nochmal, ich habe mich schon, x-mal getäuscht wegen Sarum oder Festhypothek. Wegen dem bin ich im Scheiß und bin immer noch im Sarum mit all meinen Hypotheken. Lass da nicht auf mich. Ich würde es aber trotzdem immer noch so machen. Genau, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Und sonst schickst du mir nochmal ein WhatsApp. Dann können wir auch gerne mal darüber telefonieren und das mal schnell hin und her rechnen. Finde ich nämlich auch immer eine spannende Frage.
Hi Fabio, ich wollte fragen, ob du den Unterschied zwischen der Saxo Bank und der Swissquote erklären kannst. Was ist wo besser oder schlechter oder wie man dem auch immer sagen will. Tschüss, danke.
Yes, ich merke, ich habe da etwas angestossen mit dieser Saxo Bank, dass es da so viele Fragen dazu gibt. Finde ich herrlich, wirklich super. Also, Unterschied Saxo Bank und Swissquote. Das allererste, was momentan wirklich raussticht, ist das Pricing von dieser ganzen Geschichte. Die Saxo Bank ist, sorry, ich kann es nicht anders sagen, ist das Swissquote wirklich so wahnsinnig unten reingefahren. Sie sind so viel günstiger, dass es rein vom Pricing her ein No-Brainer ist, von der Swissquote zu der Saxo Bank zu wechseln. Muss man einfach einsehen und man muss es einfach verstehen. Nochmal, einfach ein paar Unterschiede. Wenn ihr einen ETF kauft oder eine Aktie in US-Dollar, kostet euch der Kauf 1 Dollar. Bei der Swissquote wäre es 5 Franken. Wenn ihr bei der Saxo Bank einen ETF kauft in Schweizer Franken, dann kostet euch die Transaktion 3 Franken statt 5 Franken bei der Swissquote. Und ihr zahlt maximum 120 Franken Depotgebühren, 0,22%. Bei der Swissquote ist es ja, wenn es mich nicht täuscht, mindestens 80 Franken. Maximum 200 Franken. Ist einfach schon mal ein Unterschied. Und die mindestens 80 Franken, das sind die mich stören, nicht die 200 Franken. Und das andere, was mich immer gestört hat, ich habe 4 Depots bei der Swissquote, der Steuerauszug, der pro Depot 100 Franken kostet, den bekommt ihr als Mitglied von der Finanzfabrik-Community über den Link, bekommt ihr die gratis über den Steuerauszug, plus ihr bekommt 200 Franken Trading Credits über. Also das ist wirklich momentan ein No-Brainer, dass wir zu der Saxo wechseln. Jetzt der Schmerzpunkt von der Saxo, den wir momentan auch ganz klar ansprechen müssen, ist, die Sparpläne laufen noch nicht. Du kannst noch keinen Sparplan einrichten bei der Saxo Bank. Das kannst du bei der Swissquote seit etwa einem Jahr, wenn es mich nicht täuscht. Die Sparpläne kommen im Q2. Ich habe letzte Woche mit der Saxo Bank ein Telefongespräch mit ihnen und habe gesagt, wir brauchen das. Das kommt im Q2. Was momentan auch noch nicht läuft, aber wir suchen, oder sie sind dran, eine Lösung zu suchen. Momentan geht es technisch noch nicht, aber dann machen wir es halt manuell, wenn es muss sein, ist Eintrag ins Aktienregister. Auch das kommt, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das noch vor dem Q2 könnte kommen. Aber das ist da, wo momentan noch fehlt. Für mich jetzt kein Grund zum nicht wechseln, aber das muss jeder selber entscheiden. Ich hoffe, der Unterschied Saxo Bank und Swissquote ist klar. Es gibt noch ganz andere Anbieter, ist mir schon klar, aber das sind sicher die zwei spannendsten zum Vergleichen momentan. Jetzt, nächste Frage. Du willst deine Investitionen in Zukunft selber tätigen und möchtest das Maximum aus deinen Investments rausholen? Bei Saxo handelst du zu super günstigen Preisen, profitierst von der Sicherheit von einer Schweizer Bank und bekommst eine Plattform, die für jeden zugänglich ist, egal ob du ein Anfänger oder Profi bist. Mit dem exklusiven Finanzfabio Community Deal bekommst du 200 Franken Trading Credits und jedes Jahr einen gratis Steuerauszug dazu über. Link in der Beschreibung. Schick dein Geld arbeiten mit der Saxo Bank.
Ciao Fabio, das ist der Johnny. Meine Frage ist, ich bin momentan in der Situation, dass ich 26 geworden bin. Ich habe fast, noch nicht ganz, einen fünfstelligen Betrag auf dem Sparkonto, also wirklich knapp 10'000. Ich habe jetzt auch vor 2 Wochen angefangen mit Findependment nach dem Video, das ich von dir gesehen habe. Und sonst habe ich in ein paar hundert Franken in Shiba Coins mal investiert und das ist alles, was ich habe. Ich habe keine dritte Säule, also keine Lebensversicherung, nichts. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Jetzt meine Frage ist halt so ein bisschen, was würdest du mir empfehlen? Weil ich bin so in dieser Situation, ich lebe mit der Schwester noch. Und ich werde sicher auf nächstes Jahr dann mal allein wohnen. Das heisst, weißt du selber, eigene Wohnung, dies, das. Momentan halbe Miete ist ja Luxus. Also bleibt auch ein bisschen für mich zum Sparen. Aber mich schießt halt natürlich auch immer wieder nur auf Sparkonten, sondern ich möchte wirklich ein bisschen mehr investieren. Für Independent habe ich auch gemacht. Mal 500 Franken Einzahlung und Dauerauftrag 100 Franken im Monat. Und jetzt meine Frage, was empfiehlst du mir? Dritte Säule, vielleicht bei der VIAG oder kein Plan. Ich weiss wirklich nicht, wo starten. Liebe Grüße.
Gute Frage, Johnny. Also, es ist so, ich bin jetzt nicht ganz rausgekommen, ob die 10'000 Franken alles sind, die auf der Seite hast, oder ob das abzüglich Notgroschen ist. Hey. Falls du noch keine Notgroschen hast, bau dir wirklich dringend zuerst Notgroschen auf. Ich weiss, wenn man sich anfängt mit Finanzen auseinandersetzen, will man anfangen investieren und er schießt einen an, dass man nur sparen. Aber Notgroschen ist in meinen Augen immer noch wichtig und essentiell, dass man den hat. Jetzt einfach eine Überlegung. Wenn du ausziehen willst, selber eine Wohnung ziehst, musst du ein Mietdepot hinterlegen. Und das Mietdepot, das kann locker 1-3 Monate Miete sein. Sagen wir, deine Wohnung kostet 2'000 Stutz im Monat, was weiss ich, wäre das schon mal 6'000 Franken. Wenn sie 2'500 kostet, wäre es schon mal 7'500 Franken, die du als Depot musst haben. Und du hast noch kein Möbel gekauft. Ich weiss nicht, was du alles an Möbel kannst mitnehmen, ob du dein Bett noch kannst mitnehmen, aber du brauchst vielleicht ein neues Sofa, ein neues Esszimmer, neue Esszimmerstühle. Und oh mein Gott, wie viel Geld das man für Esszimmerstühle kann ausgeben. Da haut es mir jedes Mal eins hinten raus. Also einfach, ausziehen kostet Geld. Oder nachdem musst du plötzlich eine eigene Hausratversicherung haben, du brauchst eine Privathaftpflichtversicherung, was ich dir extrem fest würde empfehlen. Und wenn du schon dabei bist, würde ich dir auch noch eine Rechtsschutzversicherung empfehlen. Es kommen ganz andere Kosten auf dich zu. Internet musst du selber zahlen, Netflix musst du dann vielleicht selber zahlen, I don't know. Einfach so Sachen, die ich auch noch einrechnen würde. Wegen dem zuerst vielleicht die 10'000 einfach mal auf der Seite lassen und dann schauen, was das Ausziehen kostet, bevor wir gehen, investieren. Was du aber könntest machen heute schon, ist, dass du dir einen Dauerauftrag einrichten für Säule 3a. Wenn du es jetzt noch im Januar noch machst, dann wäre es 588 Franken, die du jeden Monat müsstest einzahlen, damit du den vollen Betrag erreichst. VIA finde ich super, da gibt es gar nichts auszusetzen. Dort einfach wichtig, du bist jetzt gerade 26 geworden, so wie ich verstanden habe. Das heisst, du hast noch einen ewig langen Anlagehorizont von mindestens 39 Jahren. Mal schauen, wenn du pensioniert wirst, wie hoch das denn das Pensionsalter ist. Aber sagen wir noch 39 Jahre, 99% Aktien. Weltweit, die Strategie würde ich blind unterschreiben, dass sich das immer wird auszahlen. Auch steuertechnisch ist eine spannende Diskussion, die wir da sonst mal wieder könnten führen, aber auch steuertechnisch lohnt es sich nach 25 immer so viele Aktien wie möglich zu kaufen. He? Also das zu dem Punkt, ich würde zuerst noch Groschen aufbauen, falls du den schon hast, würde ich jetzt anfangen 3a aufbauen und sonst noch ein bisschen Geld sparen, weil Ausziehen ist wirklich, wirklich teuer und mit dem Investieren leider Gottes halt noch ein bisschen warten. Wir kommen zu der letzten Frage für heute, das wäre Frage Nummer 7.
Hoi Fabio, das ist der David. Erstens mal, ich finde deine Folgen super, mach weiter so mit dem Podcast. Ich bin zwar selber auch von der Branche, wie du weißt, aber es gibt immer wieder Sachen, die ich lernen kann. Also behalte es unbedingt so bei. Jetzt habe ich meine Chance gerade verdoppelt mit dem Kompliment, dass du meine Frage vorlesen tust. Und meine eigentliche Frage ist, was ist deine Meinung zu Anlagen mit Direktkauf von Immobilien? Immobilien-ETFs sind nicht so lukrativ. Die bewegen sich zwischen 2-3% Wertsteigerung im Jahr. Aber spannend ist, wenn man selber Immobilien besitzen kann. Und vor allem, wenn man da mehrere hat, dass man die gegeneinander, dass man den Leverage-Effekt benutzen kann für Banken, dass man mehr Hypotheken bekommen kann und so immer weitergehen kann. Und dann könnte man eigentlich eine Rendite von 10-12% anstreben, was natürlich sehr viel mehr ist, wie die etwa durchschnittlichen 7% von einem global diversifizierten ETFs. Ja, mich nimmt auch ein bisschen deine Meinung wunder, ab welchem Vermögen du glaubst, dass es Sinn macht, falls es überhaupt Sinn macht. Und falls es Sinn macht, warum man das nicht sofort machen soll, sobald man sich es leisten kann, zuerst.
Okay, danke für deine Frage, David. Ich würde unbedingt die Folge mit dem David Schreier mal hören. Er ist ja der Immobiliencrack, den ich hier im Podcast hatte. Es sind zwei Fragen, es ist eine Doppelfolge geworden, die ist so lang gegangen und die ist so mega gut. Also er ist so der Vollprofi, der das wirklich auch lebt wegen dem wirklich die Folge mal mit dem David Schreier hören. Dann, mir ist jetzt nicht ganz klar, wie du auf 10, 11% kommst. Du hast Leverage angesprochen, für die, die nicht wissen, was Leverage ist. Leverage heisst mit Fremdkapital arbeiten. Und ich meine, wenn man Immobilien kauft, man zahlt die kaum 100% Cash bar ab. Man bringt ein gewisses Eigenkapital. Wenn ihr selber zum Selbstwohnen etwas kauft, müsst ihr mindestens 20% bringen. Bei Immobilien, die ihr kauft zum Vermieten, ist es irgendetwas zwischen 20% und 35%, die ihr bringen müsst. Kann auch mehr sein, je nachdem, was für eine Immobilie das ist. Aber der Rest ist ja Fremdkapital, das ist das sogenannte Leverage. Das Leverage geht noch weiter, indem dass ihr heute eine Immobilie kauft, sagen wir für 1 Million, und nach 3 Jahren geht ihr schauen und merkt, hey, die Immobilie ist nicht mehr 1 Million wert, sondern 1,3 Millionen. Ihr geht zu der Bank und sagt, hey, meine Immobilie ist jetzt 1,3 Millionen wert. Ich hätte gerne die 300'000 Franken und würde mit dem die nächste Immobilie anzahlen. Oder? Das kann man machen, auch in der Schweiz ist tatsächlich möglich. Es gibt Banken, die warten einfach eben, zum Beispiel 3 Jahre, dass sie Immobilien bewerten. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich schaue täglich auf meine Uhr und schaue, was wir für ein Datum haben, weil bei mir ist die 3-Jahres-Frist jetzt dann rum. Das heisst, irgendeinmal, bald, kann ich eigentlich zu der Bank kommen und sagen, hey, du bitte meine Liegenschaft neu bewerten oder meine Liegenschaften. Ich glaube, die sind an Wert gestiegen und dann nimmt es mich mega Wunder, was dort rauskommt. Und mit dem Geld könnte ich wirklich die nächste Liegenschaft posten. Und das wird natürlich spannend, oder? Was man sich da muss auch bewusst sein, ist aber, wenn man mit dem Leverage also weiterfährt, du baust dir einfach extrem viel Schulden auf. Also wirklich, du wirst irgendeinmal, wird dir schlecht, wie viel Schulden das du hast, weil wenn die Zinsen ansteigen und sich das Vermieten nicht mehr rechnet, dann fliegt dir die ganze, Entschuldigung, Scheiße einfach um die Ohren und du bist hart verschuldet. Wegen dem da immer mit Vorsicht zu genießen. Ich bin jetzt einer der, wo Mietwohnungen mit mehr Geld anzahlt als nur das absolute Minimum von 20%. Ich bringe da eher 35%. Einfach weil mir dann wohler ist. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich mich ein bisschen an das Ganze gewöhnt habe, würde ich es vielleicht auch anders machen. Aber momentan würde ich dort nicht zu hart an die Grenze gehen. Einfach weil, du hast es jetzt gesehen, die Zinsen sind gestiegen. Also ich glaube, seit dem Tag, wo ich Mietwohnung gekauft habe, sind die Zinsen nur noch am Steigen und meine Rendite wird immer noch kleiner. Was mich zum nächsten Punkt bringt: Wie kommst du auf die 10-11%? Reden wir da nur über Leverage, weil du Eigenkapital vor x Jahren mal gebracht hast und jetzt durch das, dass du halt noch mehr Fremdkapital kannst aufnehmen und noch mehr Mieteinnahmen generierst, kommst du auf die 11% auf das ursprüngliche Eigenkapital, das du gebracht hast, weil sonst ist das relativ hoch. Eine Mietwohnung redet man eigentlich immer so von 4-5%, die sie dir mindestens geben sollte, damit sich die ganze Geschichte überhaupt lohnt, weil sonst könntest du eben einfach Aktien kaufen. Und Immobilien sind einfach mehr Aufwand. Also beziehe jetzt nochmal auf die super Podcast-Folge mit dem David Schreier, unbedingt nachhören. Die haben wir im Sommer aufgenommen. Im Sommer. Und ich bin seit dort nach mehr Familienhäusern am Schauen. Und ich finde keins. Ich finde keins, wo in meiner Breeze Range ist, wo gut zu Weg ist und auch die Rendite noch stimmt. Also es ist brutal viele Stunden, die ich da investiert habe, im Internet schauen, ausrechnen, würde sich das lohnen. Nachdem gehst du es anschauen, nach dem Anschauen musst du sagen, lohnt sich doch nicht. Müsstest du viel renovieren, das Risiko ist zu hoch, weisst du gucker was. Und nachdem, auch wenn du mal das perfekte Objekt findest, du hast keine Garantie, dass du keine Leerstände hast. Und bei Mietwohnungen ist es halt so, wenn du 1-2 Monate wirklich nur 1 oder 2 Monate einen Leerstand hast, ist mit der Rendite schon gewesen, dann zahlst du eigentlich schon drauf. Oder wegen dem, wärst du nur eine Wohnung kaufen, mehrere Wohnungen in Form von einem Mehrfamilienhaus kaufen, besser, weil die einzelnen Wohnungen können sich die Leerstände, können sich die Wohnungen gegenseitig aufheben. Oder? Also das ist extrem mit Vorsicht zu geniessen, das Thema, und es ist eher etwas, wo du halt viel mehr Eigenkapital brauchst als Aktien. Weil, sind wir ehrlich, Aktien kannst du mit 10, 20, 30 Franken kannst du auf eine Aktie kaufen. Für ein Mehrfamilienhaus brauchst du locker mal 250 bis 300'000 Franken Minimum. Und dann findest du eher Gebäude, die wirklich älter sind, die renovationsbedürftig sind. Also ist ganz ein ganz anderes Game als investieren in Aktien. Investieren in Aktien für mich langfristig immer noch die bessere Anlage, auch renditetechnisch, vor allem langfristig. Aber der Cashflow von Immobilien ist halt extrem spannend. Also, was nützt es, wenn du über 30 Jahre in Aktien investierst, nachdem bist du pensioniert und alt? Also, nicht, dass man 65 alt ist, aber du bist halt wirklich schon älter, du bist nicht mehr so unternehmenslustig, hast vielleicht andere Verpflichtungen, Enkelkinder, dieses, jenes. Du magst gar nicht mehr so. Oder du hast dein Geld in Immobilien und hast jeden Monat Cashflow und kannst wegen dem weniger arbeiten. Du kannst mehr reisen, du kannst auswärts essen, du kannst dir ein anderes Auto kaufen. Das sind Sachen, die du über Cashflow kannst finanzieren. Finde ich halt auch mega, mega spannend. Rendite langfristig sehen, Aktien sicher besser. Den Cashflow hast du halt jetzt und du kannst jetzt mit dem Cashflow dein Leben gestalten. Oder? Das sind zwei Paar Schuhe, die man sich wählen muss, wo man rangehen will. Vielleicht die richtige Empfehlung an dieser Stelle wäre auch, hey, investiere so lange in Aktien, dass du wirklich genug Geld hast, um ein gutes Mehrfamilienhaus zu kaufen, wo dir eine gute Rendite generiert, einen guten Cashflow generiert. Dann musst du die Aktien vielleicht wieder verkaufen. Vielleicht bist du bis dann so an Aktien gewöhnt und so fest verliebt in deine Aktien, dass du es nicht mehr machst. Ich bin da relativ offen. Aber was ich mit dir einig bin von Anfang an, ich würde nie einen Immobilien-ETF kaufen. Wüsst nicht, wieso. Yes, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen von dieser Podcast-Folge. Also jetzt, was wir alles verlinkt haben und noch kannst du gut reinhören, ist der Finanzfabi Online-Kurs startet am 26. Februar. Den Link kannst du anschauen. Es hat den Link drin für den Community-Rabatt bei der Sachsenbank. Den Link kannst du anschauen. Und ich tue euch einen Link rein, unter den Tragbarkeitsrechner von mir könnt abladen, damit ihr das selber könnt berechnen, ob ihr euch eine Hypothek oder ein Eigenheim überhaupt könnt leisten. Und am Schluss, vielleicht nochmal eine Werbung an dieser Stelle, Entschuldigung, dass es so viele sind heute, ist am 28. März 2024 haben der Gabor und ich den nächsten Finanzfreunde-Talk und zwar im Resident in Zürich. 28. März, auch da tue ich euch noch einen Link rein. Und ja, that's it heute von mir an dieser Stelle. Falls ihr die Fragen und die Antworten etwas gebracht habt, schickt die Podcast-Episode an zwei Kollegen und zwei Kolleginnen, damit der Finanzfabio-Podcast exponentiell kann wachsen wie unser Portfolio. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis bald.